Das Thema ist eigentlich die Gemeinde und das Lob Gottes. Für mich, ich freue mich, dass ich über das Thema reden kann. Für mich ist es ein sehr zentrales Thema für mein Leben, aber auch für meine Geschichte mit dieser Gemeinde hier, mit dem Christustreff. Ich habe eine lange Geschichte mit diesem Thema. Vielleicht zum Hintergrund für die, die mich nicht so gut kennen. Ich komme aus einem Hintergrund, wo ich dem Thema Lobpreis und Anbetung eher skeptisch gegenüberstand, lange Zeit meines Lebens. Ich bin in einer nicht so kirchlichen Familie groß geworden, war nicht so oft in der Kirche als Kind, ab und zu mal im Kindergottesdienst und also beziehungsweise eben nicht im Kindergottesdienst, sondern es gab bei uns um die Ecke so eine Kirche, da gab es eben nur einen Erwachsenengottesdienst und da sind wir als Kinder manchmal mit hin und dann war immer die Liturgie und so. Und dann gab es im Gesangbuch hinten so ein kleiner Einklebezettel, da war die Liturgie erklärt mit diesen kleinen Notenstückchen immer und so. Und dann habe ich immer hinten die Seite aufgeblättert und habe geguckt, wo wir dran sind, damit man ungefähr wusste, wann es dann vorbei ist. Das waren immer nicht so die aufregenden Zeiten. Und später, als ich dann regelmäßig in eine Gemeinde gekommen bin, das war eine Freikirche und das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, aber damals war es in vielen Freikirchen noch so, dass man so ein bisschen Angst hatte vor diesem Thema Lobpreis und Anbetung, weil das war irgendwie sowas von den Charismatikern und den Pfingstlern und so und in unserer Gemeinde sagt man, ja, das machen wir lieber nicht so, beziehungsweise wir haben es halt nicht so genannt, wir haben es vielleicht auch ein bisschen anders gemacht als die Charismatiker und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, als ich dann im Studium in der Frankfurter Gegend zum ersten Mal Leute in meinem Hauskreis hatte, die so in Lobpreisgottesdienste gingen und so mich dann mal mitgeschleppt haben. Und dann habe ich das ein bisschen argwöhnisch beäugt dort. Und dann kam ich nach Marburg und kam in den Christustreff. Da war mein erster Gottesdienst eben auch so, alle Leute standen und hoben die Hände und sangen Lobpreislieder und innige Liebeslieder für Jesus mit solchen Texten wie »Ich lieb dich, Herr«. Und ich stand so ein bisschen daneben und dachte, das ist wirklich sehr, sehr komisch, weil ich habe solche Lieder nicht gesungen damals und ich fand das auch irgendwie ein bisschen emotional oder irgendwie fremd und dachte, wo führt das hin? Glücklicherweise war an diesem Gottesdienst eine sehr, sehr kernige und sehr bodenständige Predigt über Weltverantwortung und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Mischung und dann habe ich gedacht, hier bleibe ich noch ein bisschen länger, jetzt bin ich also heute immer noch da und für mich war das so langsam so ein Wachstumsprozess. Ich habe mich dem immer wieder ausgesetzt, obwohl ich das manchmal ein bisschen komisch fand und habe mich auch gefragt, warum sperrst du dich eigentlich oder warum ist dir das eigentlich fremd? In der Bibel ist ja Gott lieben durchaus was völlig Normales, beziehungsweise sogar sehr zentral. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und dann habe ich mich gefragt, warum kann ich dann nicht singen, ich liebe dich, Gott oder Herr, ja, habe ich gedacht, irgendwas ist ja nicht das Problem mit dem Lied, sondern eher bei mir. Also habe ich gedacht, muss ich mich dem mal aussetzen. Bin dann öfters in die Gottesdienste gekommen und habe versucht, mich langsam dafür zu öffnen, auch meinen Körper ein bisschen zu entdecken, ruhig mal aufzustehen beim Singen oder die Hände zögerlich so zu heben. Das waren schon die ersten 10 Zentimeter über Hüfthöhe waren schon sehr, sehr schwierig. Aber naja, man lernt dazu. Und dann habe ich irgendwann selber angefangen, hier Lobpreis zu leiten und mitzumachen. Und wir waren, gab auch eine Phase, wo wir als Christustreff sehr viele Impulse gegeben haben, auch in die Umgegend, wo uns Gemeinden eingeladen haben, gesagt haben, könnt ihr uns mal erzählen, was ihr da macht, warum ihr das macht, wie ihr das macht. Und viele Gemeinden auch darüber vielleicht so ein bisschen ihre Angst verloren haben, weil wir sie damit auf den Weg nehmen konnten und vieles von dem weitergeben konnten, was Gott uns gegeben hat. Waren auch viel unterwegs dann mit Lobpreisteams auf irgendwelchen Jugendkongressen und oder Kirchentagen, zum Beispiel jetzt, wieder einer ist. Und also das war eine Zeit, wo wir vieles für uns entdeckt haben und auch vieles weitergeben konnten. Und wenn ich so manchmal heute im Christustreff bin, dann denke ich, sind wir so ein bisschen so jetzt gesetzter geworden in diesem Bereich. Ja, wir haben so unseren Platz gefunden, haben so unseren Gottesdienststil gefunden, haben so unsere Weise gefunden, Lobpreis zu machen. Und es ist alles so ein bisschen weniger aufgeregt. So, ja, ein bisschen gesettelt, gewisse Routine ist eingekehrt. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Manche von uns sind älter geworden, also ich und der ein oder andere sind auch in Jahre gekommen. Ja. Viele von uns kommen auch inzwischen aus anderen Gemeindetraditionen und kommen in Christustreff. Diese Sache mit Lobpreis und Anbetung ist ja inzwischen sehr, sehr verbreitet, also vom katholischen bis ins Brüdergemeindenspektrum in allen Denominationen dazwischen ist das fast inzwischen der Normalfall für den Sonntagmorgen, dass man also irgendwie ein Lobpreisteam hat und Lobpreis- und Anbetungslieder singt. Aber dennoch ist der Stil immer noch sehr verschieden Und je nachdem, wo ihr herkommt, bringt ihr natürlich eure Tradition, eure Art, es zu machen, auch mit aus den Gemeinden, wo ihr herkommt. Und natürlich ist es einfach inzwischen auch nicht mehr so was Neues. Also die Aufregung der Neuentdeckung ist so ein bisschen verloren gegangen. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, been there, done that, bought the T-Shirt. Also da waren wir schon mal, das haben wir schon mal gemacht und das T-Shirt haben wir uns inzwischen auch gekauft. Und dann ist so eine gewisse Gewöhnung oder auch Ermüdung dann so da. Und man fragt sich, gibt es da eigentlich noch mehr? Und ich persönlich entdecke bei mir diesen Wunsch nach mehr. Ja, ich denke mir, es ist schön, dass wir unseren Platz gefunden haben, aber vielleicht hat Gott ja auch noch mehr mit uns vor. Vielleicht möchte er uns ja noch weiterleiten. Und jetzt ist die Frage, wie und wo können wir da mehr entdecken? Manche sagen, vielleicht müssen wir einfach hier vorne mehr auffahren, ja, irgendwie ein bisschen größere Bühne haben, ein bisschen mehr Technik, vielleicht ein paar bunte Lampen so, oder in manchen Gemeinden gibt es dann hinten den Schlagzeuger auf so einem Riser, kann man ihn besser sehen und dann von unten noch so hell irgendwie Lichter drunter, die dann so strahlen in Neonfarben und so. Das könnte man also alles noch ordentlich ein bisschen aufpeppen, vielleicht könnte man etwas hippere Musik noch haben, ein bunteres Bühnenbild oder aufregendere Frisuren bei den Musikern, ich weiß es nicht, überlasse ich mal euch. Also es gibt verschiedene Wege, wie man sagen kann, oh, da kann man den Lobpreis also noch irgendwie voranbringen. Ich habe vor einiger Zeit eine wunderschöne Werbung über meine E-Mail in die Postbox bekommen für ein Lobpreisalbum, wo also man das nochmal richtig entdecken kann. Hier, ich habe die aus dem Englischen übersetzt, aber ziemlich wörtlich. Ich kann euch das englische Original auch gerne geben. Und das war also, da wurde hier das neue Lobpreisalbum angekündigt. Und das las ich so. Diese Band hat bereits auf vielen Live-Alben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, den Anbeter von einem energiegeladenen, händegehobenen, fäustepumpenden Lobpreis hinzuführen zu einer entspannten, gottesgegenwärtigen Hinschmelzanbetung, um dann wieder aufzudrehen zu einem in Ehrfurcht vor deinem Thron stehenden, ungeschliffenen, rauen und emotionalen Höhepunkt. Dies haben sie schon in der Vergangenheit wiederholt getan und sie tun es nun wieder auf ihrem neuesten Album. Punkt, Punkt, Punkt. Aber ja, wenn das also wirklich unser Ziel ist, was kommt dann danach? Das ist ja die nächste Frage. Dann hast du das Album, dann ist es irgendwann auch alt, dann brauchst du wieder das nächste. Und dann gibt's natürlich den Gegentrend, ja, der sagt, nein, nicht immer höher, schneller, weiter, sondern immer ruhiger, immer normaler, immer schlichter. Ja, es gibt so den Trend zur Schlichtheit. Lass uns einfach das ganze Zeug wegräumen, lass uns ein paar Kerzen anzünden, lass uns irgendwie in den Kreis setzen, Kumbaya singen oder irgendwie was ganz Einfaches. Ich weiß nicht. Keine Lobpreisleiter, keine Technik. Aber ich glaube, beides ist letztlich der gleiche Versuch. Der Versuch nämlich, uns Formen zu finden von Lobpreis und Anbetung, die irgendwie in unserer Kultur, in unserer Umgebung als relevant angesehen werden, als vertraut, was Leute vielleicht erwarten, was Leute irgendwie kennen. Und da kann man sich natürlich entweder an die Pop- und Eventkultur anhängen und sagen, da müssen wir hin. Oder man hängt sich eben genau an die Gegenkultur an, und die ist ja durchaus auch im Kommen und sagt, nein, wir müssen weg von dem allen und es ganz anders machen. Aber beides ist im Grunde der Versuch, irgendwie sich der Kultur anzuschließen, irgendwie da Anschluss zu finden. Und dann wird oft Lobpreis und Anbetung in der Gemeinde so zum Gradmesser, wie sehr wir es nun schaffen, unsere Zeitkultur zu treffen oder auch die Geschmäcker und Erwartungen der Leute um uns rum und wie relevant wir sind. Und dann wird manchmal die Lobpreiszeit so ein bisschen wie der Eurovision Song Contest, ja, wo man dann denkt, okay, jetzt kommt die Hitparade der schönsten und bekanntesten Lieder und hinterher kann man so Daumen hoch oder runter, ja, wie viele Punkte geben wir denn jetzt? Und viele Leute macht das auch ein bisschen Angst oder verunsichert das auch, ja, weil man rennt dann immer den Erwartungen hinterher und schafft es ja doch nie. Also wenn man vergleicht, dass wir hier so einen Lobpreis auffahren mit der Eventkultur um uns herum, dann würde man sagen, sind wir irgendwie immer dahinter. Und wenn das unser Ziel ist, dann hecheln wir uns auch irgendwann tot an der Stelle. Man bleibt am Ende überfordert und auch leer, weil man immer wieder neu versuchen muss, dem hinterherzukommen. Und das macht natürlich auch Angst. Ich habe hier aus dem neuen Aufatmen, das gibt's auch draußen am Büchertisch, einen interessanten Artikel, wo jemand so ein bisschen darüber schreibt, dass es manchmal eben auch ein bisschen Angst machen kann. Ups. Oder auch überfordert. Ihr könnt das mal nachschauen. Dort ein Artikel von Thomas Harry über ein Buch aus Amerika, wo es darum geht, wie hip können wir eigentlich sein als Christen und wie sehr können wir das eigentlich schaffen. Und da schreibt er, diese neue Betonung, wie cool, inkarniert, kontextualisiert und gesellschaftsrelevant Glaube sein muss, kann auch unter Druck setzen. Sie weckt die Angst, Trends zu verpassen und zu den verpönten Ewiggestrigen zu gehören. Die aktuelle Diskussion führt in vielen Kirchen zu einer Obsession, dass man als Gemeinde unbedingt mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten muss. Wer also hip sein will, muss das richtige Buch lesen, die aktuellsten Worship-Songs einführen und die trendigen Begriffe auf seine Homepage bringen. Also manchmal scheint mir das im Lobpreisbereich so, und dann merke ich, wie doch Leute davon einfach überfordert und verängstigt sind. Und vor allen Dingen auch unselbstständig. Denn in all dem ist es natürlich so, dass ich letztlich den Impuls im Lobpreis oder das Entscheidende meines Lobpreises von den anderen erwarte. Von dem, was da von da vorne kommt, von dem, was meine Gemeinde bringt, von dem, was die Umwelt mir zu bieten hat. Und es ist immer ein Impuls, der von außen kommt. Irgendwie muss das doch kommen und mich da mitnehmen. Und wenn man das Thema hört, Gemeinde und Lob Gottes, dann ist oft diese Idee da, meine Gemeinde müsste doch jetzt mein Bedürfnis nach gutem Lobpreis, nach tiefem Lobpreis irgendwie erfüllen. Hoffentlich kriegen sie das diesen Sonntag hin. Und so ist das manchmal, als ob man trinkt und trinkt und trinkt und doch immer wieder durstig bleibt am Ende. Und es hängt damit zusammen, glaube ich, dass Lobpreis eben etwas ist, was nicht von außen in uns reinkommt, sondern was von innen aus uns herauskommt, was letztlich in uns selbst entspringen muss. Darum geht es interessanterweise auch in dem einzigen ausführlichen Gespräch, was Jesus mal mit jemand über Anbetung gehalten hat, in Johannes 4, diese Geschichte mit der Frau am Brunnen, oft gehört, oft gepredigt, ist ja eine der Stellen, wo Jesus auch etwas ausführlicher über Anbetung redet. Und das Gespräch fängt ja da an, wo sie über Wasserquellen reden. Also da gibt es diesen Brunnen, wo man also immer wieder hinkommen kann, um Wasser zu schöpfen. Aber das Problem ist immer, wenn man da hinkommt, trinkt man das Wasser und man wird doch wieder durstig. Und Jesus sagt zu dieser Frau, es gibt eine Quelle von Wasser, die in dir entspringt. Und wenn du aus der trinkst, dann wirst du nicht mehr durstig, weil die Quelle in dir entspricht. An anderer Stelle sagt er, diese Quelle ist der Heilige Geist, der Gott denen geben möchte, die ihn darum bitten. Das ist die Quelle, die in uns selbst entspringt, wo wir nicht mehr immer wieder zum Brunnen rennen müssen, um zu gucken, ob wir da jetzt neues, frisches Wasser bekommen. Und die Frau sagt, gib mir solches Wasser. Und ich glaube, wir brauchen letztlich einen Lobpreis, der eben nicht an dem Tropf, der Brunnen und Zisternen oder Wasserleitungen hängt, sondern der aus dieser Quelle kommt, die in uns selbst entspringt, nämlich aus dem Heiligen Geist. In jedem von uns und dann auch in uns als Gemeinde entspringt. Es ist interessant, dass Paulus schon diese gleiche Schwierigkeit mit dem Gebet hatte, die wir oft haben, dass er sagt, ich weiß oft gar nicht mehr, was ich beten soll. In Römer 8, schreibt er darüber, Römer 8, 26 bis 27, sagt er, ebenso hilft auch der Heilige Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Also wie es eigentlich sein sollte. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und der die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes ausgerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Was Paulus hier sagt, ist, sagt, wir wissen oft nicht, in welche Richtung, wie wir beten sollen, wie das richtig auszusehen hat. Und deswegen brauchen wir Gottes Geist. Und Gottes Geist gibt in uns die Richtung an, weil Gottes Geist weiß, worauf unser Herz gerichtet ist und auch worauf Gottes Sinn gerichtet ist. Der Heilige Geist ist sozusagen der Richtungsgeber. Und deswegen möchte ich gerne heute in diesem Gottesdienst über die Richtungen reden, in die der Heilige Geist uns führen kann, wenn wir fragen, wie kann dann unser Lobpreis wieder an Dynamik, an Richtung, an Ausrichtung gewinnen und wenn, dann in welche Richtung? Wo geht es vielleicht weiter? Ich habe eben schon gesagt, das hat was mit dem Geist Gottes und mit dem Wind Gottes zu tun. Das ist in der Bibel ja das gleiche Wort. Der Wind Gottes ist auch der Geist Gottes, weil es eine Kraft ist, die in Bewegung setzt, die antreibt. Und jetzt weiß man, wenn man segeln geht und wissen will, in welche Richtung geht es, dann braucht man einen Kompass. Und dann muss man die Windrichtungen kennen. Und so ist das auch im Lobpreis. Deswegen habe ich einen Kompass mal mitgebracht heute hier vorne. Da seht ihr also schon schön, da sind normalerweise die vier Windrichtungen dran. Norden, Süden, Westen, Osten in die vier Richtungen. Und so einen Kompass braucht man, um sich auszurichten, zu gucken, in welche Richtung weht denn der Wind, in welche Richtung bringt er uns. Und ich möchte gerne kurz was über vier Windrichtungen sagen, die ich glaube, die wichtig sind für unseren Lobpreis, wenn wir nicht stehen bleiben oder stagnieren wollen. Die erste Windrichtung, die ist oben bei Norden. Pfeil nach unten geht am besten vorwärts. Ja, oben am Norden die Wahrheit. Ja, das ist so die Ausrichtung, natürlich genordet, da muss man immer anfangen, da sucht man sozusagen, wo es lang geht. Und das Erste, was der Heilige Geist tut, das sagt Jesus auch, ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und Jesus sagt das auch in diesem Gespräch mit der Frau am Brunnen, sagt der Heilige Geist, wer Gott anbeten möchte, der muss Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jetzt habe ich euch gar nicht verraten, eben was das Gespräch überhaupt mit Anbetung zu tun hatte. Habe ich vergessen. Also die reden über das Wasser und die Quelle. Und nämlich als sie darüber reden, dann sagt die Frau plötzlich, Jesus, wie ist denn jetzt die wahre Anbetung? Ja, wir beten hier auf diesem Berg an, das ist in Sichem. Und ihr Juden betet in Jerusalem an, wo ist es denn jetzt richtig? Und da haben wir wieder dieses Streben nach, wer hat jetzt die richtige Form von Anbetung? Ja, da gab es die Samaritaner und die Juden, die hatten so beide ihre Traditionen und ihre Art und Weise. Und sie fragt, was ist jetzt richtig? Und dann sagt Jesus eben genau dieses, es kommt die Zeit, da wird man weder auf diesem Berg noch auf diesem anbeten, sondern die wahren Anbeter müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht solche Anbeter. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. Er führt uns in die Wahrheit. Anbetung hat also viel mit Wahrheit zu tun. Unser Lobpreis. Und das ist eine Frage. Ist das so in unserem Lobpreis? Drückt unser Lobpreis, unsere Anbetung Wahrheit aus? Was ist das für eine Wahrheit? Welche Wahrheiten singen wir da eigentlich? Ist das das, was wir auch glauben? Ich glaube, es gibt zwei Aspekte dieser Wahrheit. Das ist einmal die Wahrheit über Gott, dass wir Gott loben und preisen dafür, wie er ist, dass wir ihn beschreiben, dass wir die Wahrheit sagen über ihn. Aber gleichzeitig ist es auch die Wahrheit über uns selbst, dass wir im Lobpreis merken, wie wir eigentlich selber sind, dass wir ehrlich werden vor Gott und voreinander. Wir haben das eben gesungen. Vor dir fallen meine Masken ab. Und ich glaube, das ist das, was da in Wahrheit passiert, dass wir sehen, wie Gott wirklich ist und gleichzeitig sehen, wie wir wirklich sind. Und dass da eine Wahrheit zutage tritt, auch eine verändernde Wahrheit. Dass wir uns sehen als Sünder, die wir sind, mit vielen Fehlern und Unvollkommenheiten und gleichzeitig auch als Kinder Gottes. Anbetung heißt, solche Wahrheiten auszusprechen. Und das wäre eine Frage an mich und unsere Anbetung, unseren Lobpreis hier. Ist das so? Oder geht es uns oft einfach darum, was ist jetzt die schönste Musik? Was ist ein schönes Gefühl, was ich vielleicht habe bei Anbetung, bei Lobpreis? Reißt mich das vom Hocker oder nicht? Oder geht es auch um Wahrheit? Und wie viel von der Wahrheit, die wir glauben, ist eigentlich in unserem Lobpreis drin? Gibt es da bestimmte Ecken, die wir aussparen? Jemand hat mal gesagt, zeige mir deine Lobpreiszeiten und dann kann ich dir die Theologie deiner Gemeinde erklären. Und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Ich glaube, wir können uns hier vorne ganz viel den Wolf predigen und alles Mögliche sagen, was wichtig und so ist. Aber die Lieder, die wir immer wieder singen im Lobpreis, die prägen manchmal, glaube ich, unsere Überzeugungen sehr viel tiefer. Und das ist die Frage, was singen wir eigentlich? Worüber singen wir? Welche Themen kommen vor, welche nicht? Wir sind demnächst mit einem Team hier aus dem Christustreff zum Lobpreis auf diesem Missionsfest hier, Jahresfest der EMO. Herzliche Einladung an alle, die mitkommen wollen. Einladung gibt's auch auf euren, hier draußen zumindest. Und da wollten wir eben entsprechend auch die Lieder singen, die was mit zu tun haben mit Gottes Herz für die Welt, mit der Einladung Gottes, die wir in der Offenbarung sehen, wo Menschen aus allen Völkern und Sprachen zusammenkommen vor dem Thron Gottes und dann guckt man in unsere Liederkiste und merkt, das kommt fast überhaupt nicht vor. Ja? Es gibt ganz, ganz wenige Lieder, die diesen Aspekt der Welt, des Weltblicks in Anbetung umwandeln. Es gibt viele Lieder über Mission, aber das in Lob und Anbetung umzuwandeln, da müssen wir noch vielleicht viel arbeiten. Und so gibt es viele andere Themen, glaube ich, die wir aussparen in unserem Lobpreis. Wahrheit, glaube ich, sehr wichtig. Aber wenn wir nur in der Wahrheit stecken bleiben, dann geht es immer nur in eine Richtung. Und deswegen brauchen wir auch das Zweite, nämlich die Liebe. Die habe ich da mal unten im Süden angesiedelt, wo es schön warm ist. Und auch, weil in der Bibel und auch in unserer Umgangssprache ja oft Liebe und Wahrheit so ein Gegensatzpaar bilden, die sich gegenseitig ein bisschen bedingen. Wenn ich Liebe habe ohne Wahrheit, dann wird es oft sehr grausam. Wenn ich Liebe habe ohne Wahrheit, dann wird es sehr gefühlsduselig. Und wenn ich Wahrheit ohne Liebe habe, wird es oft sehr grausam. Und ich glaube, dass Gott uns in die Wahrheit führen möchte, aber eben auch in eine Beziehung der Liebe. Dass es nicht nur darum geht, irgendwelche abstrakten Wahrheiten über Gott zu sagen, irgendwelche theologischen Richtigkeiten zu singen. Es gibt ja Leute, die messen Lobpreislieder daran, wie viel Text in ihnen steckt und wie viel Theologie in ihnen steckt. Und dann gewinnen natürlich immer die Lieder mit den 25 Strophen, ja, wohingegen manche Lobpreislieder, die vielleicht nur zwei Zeilen haben und die dann öfters wiederholt werden, die sind dann halt minderwertig, weil da nicht so viel theologische Tiefe drin steckt. Aber manchmal geht es ja gar nicht um die theologische Tiefe, sondern manchmal geht es auch einfach um Beziehungen. Und ihr wisst, dass die von euch, die verliebt sind oder verlobt oder verheiratet oder sonst wie in Beziehungen leben, das sind ja doch eigentlich wir alle, ja, die wissen, dass so einfache Worte wie ich liebe dich, so kurz sie sind und so wenig philosophische und theologische Tiefe sie haben, doch manchmal sehr viel wichtiger sein können als ganze Bücher mit Wahrheiten. Und ich glaube, so ist es auch im Lobpreis, dass wir in diese Dimension der Beziehung hineinkommen müssen. Dass wir nicht nur in abstrakten Wahrheiten denken, in richtigen Sätzen, sondern dass Gott uns begegnen möchte. Das biblische Wort für Anbetung im Neuen Testament ist proskyneo und es hat eine doppelte Bedeutung. Einmal heißt es, sich vor jemand auf den Boden werfen, sein ganzes Leben an jemanden hingeben. Aber in einem tieferen Sinne heißt es auch nach vorne kommen, um jemanden zu küssen. Und das ist ein Bild, was die Bibel immer wieder gebraucht, um zu sagen, was in Anbetung eigentlich passiert. Vielleicht am deutlichsten in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Sohn nach Hause kommt und der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eben meine Geschichte ein bisschen erzählt. Das war der Aspekt an Anbetung, der mir ein bisschen fremd und sehr suspekt war. Aber das hat was damit zu tun, dass ich vielleicht mich vor dieser Beziehung auch ein bisschen gefürchtet habe. Und ich glaube, manchmal muss man, gerade wenn man so ein bisschen so ein Kopfmensch ist, ja, dann gibt's so manche Lieder, die kommen einem sehr komisch vor, und sagt man, ach, das ist nichts für mich, das ist alles so gefühlsduselig. Aber manchmal muss man diese Hürde, glaube ich, überschreiten, um auch wirklich in eine Liebesbeziehung zu Gott hineinzukommen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen mir, ich singe nicht so gerne deutsche Lobpreislieder und Anbetungslieder, die sind immer so komisch und so schmalzig und so, die singe ich lieber Englisch. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir halt den deutschen Text besser verstehen als den englischen. Und dann merken wir erst, was wir da eigentlich singen. Im Englischen singen wir nämlich oft genau das Gleiche. Aber es klingt halt nicht so, geht halt nicht so tief in uns rein irgendwie. Ja? Und da kann man sich das ein bisschen vom Leibe halten. Aber ich glaube, wir müssen uns da überwinden und zu sagen, wir müssen auch diese Dimension der Liebe und der Beziehung hineinnehmen in unseren Lobpreis, wenn es nicht einfach nur auf dieser abstrakten Ebene bleiben soll. Ein dritter Aspekt, den habe ich da auf westlicher Seite angesiedelt, hat aber nichts mit Politik zu tun, der Aspekt der Freiheit. Freiheit. Ich glaube, dass Lobpreis uns in die Freiheit hineinführen sollte. Und wenn ich bis jetzt über Wahrheit und Liebe geredet habe, dann kann das ja auch eine gewisse Enge führen. Ja? Wenn man nur über Wahrheit redet, dann wird es manchmal sehr kleinkariert. Wenn man über Liebe redet, dann wird es auch manchmal sehr nah. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass unser Lobpreis auch diesen Aspekt der Freiheit und der Weite hat. Den hat er übrigens in der Bibel auch. Das erste Lobpreislied in der Bibel, 2. Mose 14, haben die Israeliten gesungen, als sie durchs Rote Meer gezogen waren und auf der anderen Seite in die Freiheit kamen, geflohen aus der Sklaverei in Ägypten. Und dann fingen sie an zu singen und nicht nur das, sondern zu tanzen. Und die Frauen vorne weg und die Tambourine und so. Und man hat getanzt, gesungen und gejubelt. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der sich durch die ganze Bibel zieht. Immer wieder ist Lobpreis verbunden mit dieser Freiheit, Fröhlichkeit, Begeisterung, Tanz, Jubel, Springen. Der geheilte Gelähmte im Tempel, Apostelgeschichte, da heißt es, er stand auf und lief umher und sprang umher und lobte Gott. Und Paulus sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich glaube, wenn ich mir unseren Lobpreis anschaue, auch im CT, dann ist er oft sehr, sehr innig, sehr kraftvoll, sehr tief, sehr wahr. Aber so dieses fröhliche, ausgelassene, freie, das Feiern, das fehlt mir manchmal. Und ich habe mit mehreren Lobpreisleitern drüber geredet und die sagen immer, ja, wir haben aber auch solche Lieder nicht. Ja, wir haben diese ganzen rockigen Lieder und wir haben sehr ruhige Lieder, wir haben schöne Balladen. Aber wo ist Lieder, zu denen man mal richtig schön tanzen kann? Ja? Und da muss man entweder so ein bisschen in die Folklorekiste greifen oder in irgendwelche orientalischen Lieder oder Lieder aus den 70ern holen, da kann man noch die Tambourine schwingen. Ne? Oder wir müssen einfach nochmal Lieder schreiben, zu denen man auch tanzen kann. Wir haben zwar so Stadionrock, da kann man so ein bisschen so springen, ne? Aber so richtig mal fröhlich swingen, das ist auch nicht so einfach. Es gibt natürlich vieles, was unsere Freiheit auch äußerlich einschränkt. Natürlich, wir haben es hier eng, die Luft wird leicht ein bisschen dünner hier drin. Ja. Die Stühle sind eng aufeinander, man stößt immer schon mit den Knien an den Vordermann. Wo willst du da jetzt noch Freiheit zum Singen und Springen haben? Ja. Und das zeigt, dass wir als CT auch hier Lösungen brauchen, die uns auch räumlich ein bisschen mehr Freiheit geben. Ich freue mich, dass wir an dem Thema dran sind. Ich hoffe, dass wir da Lösungen finden. Manchmal schränkt uns auch die Zeit ein. Wir haben immer diese zwei Gottesdienste nacheinander, die brauchen wir auch, weil wir so viele sind. Und dann ist immer schon der nächste Gottesdienst oder das Essen draußen oder die nächste Veranstaltung. Und dann muss man gucken, dass der Plan eingehalten wird und so. Und dann sind wir oft zeitlich auch so eingeschränkt, dass wir sagen, okay, wenn ich mir jetzt die Freiheit lassen würde, ging ja gar nicht, weil es geht ja gleich schon mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Und manchmal brauchen wir da auch eine innere Freiheit zu sagen, dieser Sonntag ist für den Herrn. Und ich bin jetzt hier, um zu feiern. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann dauert es ein bisschen länger. Und dass ich mir jetzt nicht schon sozusagen die nächsten Termine gleich hinten dran knalle. Vielleicht brauchen wir auch da mehr Freiheit. Aber ich glaube, was wir vor allen Dingen mehr brauchen, um Freiheit wirklich zu leben, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Paulus sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich glaube, dass Gott uns durch seinen Geist in diese Freiheit führen will. Wir sehen das auch in den Briefen von Paulus, im Korintherbriefen, dass er da Gottesdienste beschreibt, wo der Heilige Geist wirkt und wo jeder irgendwas beizutragen hat und der eine betet, der andere singt, der andere hat ein prophetisches Wort und dann passieren Heilungen und so. Und das ist eine Freiheit, die ich mir auch wünsche bei uns, dass wir nicht einfach nur ein Programm runtersingen, ein Programm abspulen und gucken, was der nächste Punkt auf der Liste, sondern dass wir uns wirklich vom Heiligen Geist hier in die Freiheit führen lassen. Und das ist nichts, was man von hier vorne machen kann, sondern das ist etwas, was basisdemokratisch aus unserer Mitte kommt, wenn der Geist Gottes uns befreit. Und das Letzte, was wir auf der Landkarte noch brauchen, glaube ich auch als Balance gegenüber der Freiheit, ich habe das mal die Kraft genannt oder die Vollmacht Gottes, die Kraft Gottes. Ich glaube, dass wenn ich nur nach Freiheit suche und so in die Richtung ausgelassene Freude und Autonomie, dann kann es auch sehr leicht oberflächlich werden. Und ich glaube, dass deswegen in der Bibel auch immer wieder dieser Aspekt der Kraft Gottes sehr, sehr wichtig ist. Ohne die Kraft Gottes bleibt diese Wahrheit oben so eine abstrakte Idee. Ohne die Kraft Gottes bleibt die Liebe, glaube ich, so Gefühlsduselei. Und ohne die Kraft Gottes bleibt die Freiheit eine Oberflächlichkeit. In der Bibel hat Lobpreis und Anbetung sehr, sehr viel mit Krafterfahrung Gottes zu tun. Angefangen im Alten Testament, wo die Israeliten im Tempel feiern und plötzlich erfüllt diese Wolke der Kraft Gottes, und da steht im Hebräischen Kavod, das Gewicht, die Vollmacht, die Schwere Gottes, die den Raum erfüllt, sodass die Leute ihren Gottesdienst nicht mehr verrichten konnten. Das war mehr als nur eine Musikveranstaltung, ein Programm, was man abspult. Und auch im Neuen Testament sehen wir das an vielen Stellen. In der Apostelgeschichte, die Gemeinde Gottes ist zusammen und sie loben und anbeten und plötzlich fängt die Erde an zu beben. Oder Apostelgeschichte 13, da sind sie zusammen und haben eine Anbetungszeit und plötzlich redet der Geist durch Propheten und sagt, sondert mir Paulus und Barnabas aus für die Mission. Also da passierten lebensverändernde Dinge im Lobpreis, in der Anbetung. Ich habe es eben gesagt, bei den Korinthern, prophetische Rede und Zungenrede und all solche Dinge. Und dann sagt Paulus, wenn dann einer reinkommt und das erlebt, dann fällt er auf seine Knie und sagt, wahrhaft, Gott ist wirklich unter euch. Und das wünsche ich mir für unseren Lobpreis. Paulus sagt nicht umsonst in Römer 8, der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Also das ist ja das unsere Erfahrung, dass wir diese Kraft nicht haben, dass wir jetzt nicht den Lobpreis zu was Powervollem, Kraftvollem machen können. Können wir unsere Gitarre noch so laut schlagen oder das Klavier, da braucht man nur einen Regler hochdrehen, ist einfacher. Nein, das ist etwas, was Gott uns geben muss. Wir sind schwach, aber Gottes Kraft wird in uns mächtig. Und das sieht man auch in der Bibel an vielen Stellen, wie Lobpreis wirklich eine Kraft entfaltet, die Leben verändert. Bei David und Saul, Saul war immer geplagt von diesem bösen Geist. Und dann kam David und hat Lobpreislieder gesungen und die bösen Geister mussten verschwinden. Da merkt man, dass da Kraft drin ist. Es gibt eine spannende Geschichte, 2. Chronik 20, müsst ihr mal im Originaltext lesen, ist sehr lang. König Josaphat in Jerusalem und es gibt mal wieder einen Angriff eines fremden Volkes, die Ammoniter von jenseits des Toten Meeres, die ziehen nach Jerusalem rauf. Was machen die in Jerusalem? Sie machen eine Lobpreisveranstaltung. Sammeln also die ganzen Musiker und das ganze Volk zusammen, sie machen erstmal ein bisschen Lobpreis und Anbetung und plötzlich steht ein Prophet auf und sagt, ich habe ein Wort für euch. Morgen werdet ihr in die Schlacht ziehen, aber in anderer Ordnung als sonst. Ihr werdet nämlich das Lobpreisteam vorneweg schicken und die Krieger hinterher. Und die werden einfach vorneweg gehen und Lobpreislieder singen. okay, also erstmal hört mal darauf, wenn der Geist redet im Lobpreis, dann hört man drauf. Also rücken sie am nächsten Morgen aus, voran das Lobpreisteam, sie singen ihre Lieder und so. Und siehe da, die Feinde werden zerstreut, ohne dass es überhaupt einen Kampf gibt. Und wie durch ein Wunder sieht man also hinterher da die Leute verstreut, irgendwie in der Wüste, aber es hat keinen Kampf gegeben. Man weiß nicht genau, was da passiert ist und ob die hinterher wieder aufgestanden sind und nach Hause gegangen oder ich weiß es nicht. Jedenfalls hat Gott da auf ja irgendwie durch den Lobpreis kraftvoll gewirkt und auch Freiheit und Sieg geschenkt. Und ich frage mich manchmal, haben wir diese Erfahrung der Kraft in unserem Lobpreis? Erfahren wir Gottes verändernde Kraft? Gehen wir verändert nach Hause, wenn wir Gott angebetet haben? Oder ist es so, dass wir sagen, ja, habe ich wieder drei schöne Lieder gesungen heute und zwei nicht so schöne, vielleicht nächste Woche besser? Also singen wir auch davon? Also wenn wir unsere Lieder anschauen, wie viele Lieder singen wir, in denen dies vorkommt, dass Gott der Sieger ist, dass Gott die Kraft hat? Es gibt ja ganze Strömungen auch in der Christenheit, die das sehr viel mehr betonen, ja? Wo also dauernd vom Sieg und von der Kraft und von der Power die Rede ist, dann schwebt man oft auf so einer, leicht auf so einer Wolke der Selbstüberschätzung. Deswegen gibt's ja hier die Balance, dass die Krafterfahrung nicht in einen Zwang hineinführt oder in eine Zwanghaftigkeit oder in eine Überdrehtheit, sondern auch immer mit Freiheit verbunden ist. Aber diese wünschen wir uns. Natürlich ist auch immer die Zeiteinschränkung. Wir haben deswegen im CT jetzt ja auch wieder angefangen, diese Gebetsabende zu machen, KAM, wo wir sagen, wir wollen uns mal einen ganzen Abend lang Zeit nehmen, wirklich Gott anzubeten und diese Kraft Gottes zuzulassen, in Freiheit, wo Gottes Geist wirken kann, auch Heilung schenken kann, auch Gaben schenken kann, Berufungen und all das. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade wieder erleben und wir wünschen uns davon auch mehr und herzliche Einladung, wenn ihr noch nicht bei so einem Gebetsabend wart. Ich komme zum Schluss. Schaut euch nochmal die vier Windrichtungen an. Ihr könnt ja auch mal schauen. Es ist ja so ein bisschen so eine Typfrage. Manche sind ja mehr so Kopftypen, die so da oben in der Ecke so bleiben und ein bisschen Angst haben vielleicht vor zu viel Nähe. Dann ist es vielleicht was, wo ihr euch ein bisschen in die Mitte bewegen müsst Richtung Liebe und Beziehung. Und ihr seht das schon, in der Mitte bildet diese Windrose ein Kreuz, weil ich glaube, dass bei Gott diese Dinge zusammenkommen, die Wahrheit und die Liebe, die Freiheit und die Kraft. Und vielleicht bist du jemand, der unheimlich viel Freiheit und Fröhlichkeit sich wünscht und sagt, ha, hoffentlich geht's heute richtig ab. Dann musst du dich vielleicht ein bisschen rüberwagen in diese Ecke, wo du dich auch der Kraft Gottes aussetzt. Oder vielleicht bist du so ein Typ, der sagt, oh, immer der Sieg und die Vollmacht Gottes. Und dann musst du vielleicht so ein bisschen mal auch die Freiheit suchen. Also je nachdem, wo du bist. Ich glaube, dass alle dieser vier Ecken sehr leicht zum Götzen werden können, wenn wir sie loslösen von den anderen. Aber dass, wenn wir sie in Balance sehen, sie uns letztlich zum Wesen Gottes führen. Und Balance heißt jetzt nicht, dass ich ängstlich immer nur ausgeglichen genau in der Mitte bleibe und mich kein bisschen bewege. Dann kommt wieder keine Dynamik rein. Sondern es gibt diesen alten Trick beim Segeln. Die segeln, wissen das vielleicht. Man kann nie genau in den Wind hineinsegeln. Das geht nicht, weil der Wind einem ja entgegenkommt. Wenn ich also vorwärts kommen will, dann gibt's diese Taktik des Kreuzens. Also ich muss mal in die eine Richtung richtig weit fahren und dann wende ich und fahre mal in die andere Richtung wieder richtig weit. Und dann sozusagen komme ich vorwärts, indem ich die verschiedenen Windrichtungen ordentlich ausnütze. Und das wünsche ich mir für unseren Lobpreis, dass wir rauskommen aus den festgefahrenen Ecken und wirklich diese Windrichtungen ordentlich ausloten und Gottes Geist da wirken lassen in unserer Mitte, sodass wir immer näher hinkommen zum Wesen Gottes. Paulus sagt im Römer 8, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber der Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen und der die Herzen erforscht, der weiß, in welche Richtung der Geist Gottes gerichtet ist. Ich wünsche mir, dass wir als CT uns ausrichten an diesen Himmelsrichtungen, dass wir versuchen, das ganze Terrain wirklich zu ersegeln und dabei vom Geist Gottes vorwärts bringen lassen. Dass wir nicht einfach da stehen bleiben, wo wir sind, dass wir rauskommen aus den Ecken, wo wir sind und wirklich dahin kommen, dass wir immer wieder neue Richtungen aufnehmen und auch neue Fahrt aufnehmen durch die Kraft Gottes. Lass uns beten. Vater, danke, dass du uns einlädst in die Anbetung. dass du dir Anbeter wünschst und suchst, die dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und deswegen beten wir um deinen Geist, dass du uns bewegst in unserem Lobpreis, in unserer Anbetung. Dass du uns voranbringst, da wo wir stehen geblieben oder stecken geblieben sind. Dass du uns herausbewegst aus den Ecken, wo wir festgefahren sind. Herr, dass du uns in weites Land führst und dass du uns nach vorne bringst. Herr, wir beten um ein Wehen deines Geistes, das uns in deine Wahrheit führt, deine Liebe zeigt, deine Freiheit bringt und auch deine Kraft erfahren lässt. Herr, lass uns Anbeter werden im Geist und in der Wahrheit. Danke, dass du unsere Herzen kennst und unsere Herzen wenden willst in die Richtung, auf die dein Geist gerichtet ist. Amen.